Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Tag 7 der Leichtathletik-WM hier auch in der Zusammenfassung auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und mit unserem Experten, mit Torben Siemer. Hallo Torben.
Hallo Malte.
Lass uns mit den 200 Metern starten. Die letzte Entscheidung des heutigen Tages noch ganz frisch im Kopf. Vor allen Dingen auch der überraschende Sieg von Ramil Guliyev, dem Türken, der eigentlich Aserbaidschaner ist, der aber ja sich an die Türkei, ja kann man sagen, verkauft hat. Wollen wir jetzt gar nicht so negativ werten. Auf jeden Fall hat er die Goldmedaille geholt und nicht Wade van Niekerk, der Südafrikaner, der sich ja eigentlich vorgenommen hatte, dieses legendäre Double zu schaffen, was auch Michael Johnson 1995 geschafft hat und Jeremy Richards aus Trinidad und Tobago, der wurde am Ende Dritter. Ein spannender Lauf und vor allen Dingen ein sehr überraschender Ausgang, würde ich sagen.
Ja doch, das war nicht ganz so erwartet. Hatte sich beim Vorlauf und im Zwischenlauf schon stark präsentiert, aber dass er hier gewinnen könnte, hätte ich nicht gedacht.
Wade van Niekerk, ja eigentlich der Mann, den die meisten Experten vorne gesehen hatten, der ja auch in der Saison relativ stark über diese Distanz war und sich da sehr durchgesetzt hat, hat am Ende gejubelt über Silber. Nimmst du ihm das ab oder war er enttäuscht?
Ja doch, nee, das sah schon nach einem ehrlichen Jubel aus und 2 Medaillen jetzt mitgenommen, also das ist auf jeden Fall eine Leistung, über die er auch jubeln darf.
Hatte bisschen zu kämpfen, auch schon in seiner Qualifikation beziehungsweise im Halbfinale, im Finale dann eben auch nicht rangekommen. Woran hat es gelegen bei ihm? Der andere so schnell?
Ja, schwer zu sagen, so von außen. Also, wie du schon sagtest, das Halbfinale sah auch nicht ganz so frisch aus. Heute war noch mal schneller. Von daher eine 20-1-1 gelaufen, das ist eine ordentliche Zeit. War dies ja auch nicht deutlich schneller bisher. Also schon im Rahmen seiner Möglichkeiten, gerade mit schon jetzt vorher 5 Läufen in den Beinen. Also alles im Rahmen.
Jeremy Richards auf Bronze, jemand, den du da gesehen hättest vorher?
Ja, ähnlich wie Goliath hat auch der sich in den im Vor- und Zwischenlauf schon stark präsentiert und dementsprechend in Anführungsstrichen folgerichtig da sich jetzt noch im Finale nach vorne gelaufen.
Was zeichnet Guliyev aus?
Das ist eine gute Frage. hat natürlich schon viel Erfahrung jetzt. War, meine ich, das erste Mal 2009 in Berlin im Finale bei einer WM. Dementsprechend jetzt schon 8 Jahre quasi in der Weltspitze oder erweiterten Weltspitze mit dabei. Und hatte sich zuletzt in den letzten Jahren immer wieder in die Finals geworfen, gelaufen international und jetzt eben zum großen Wurf beziehungsweise zum perfekten Zeitpunkt den richtigen Lauf ausgepackt.
Sich richtig abgesetzt, ja auch sein Semifinale schon gewonnen, 2017 da seine Zeit, im Finale dann 2009 gelaufen, sich da also nochmal gesteigert und am Ende war er sich gar nicht so ganz sicher, mit welcher Fahne er feiern sollte, mit der aserbaidschanischen oder der türkischen, er hat sich dann beide umgehängt.
Ja, ganz, ganz diplomatisch sozusagen. das seines Geburtslandes und das des Landes, wo er jetzt seit 2011, glaube ich, Staatsbürger ist, seit 2013 startet, wenn ich es richtig mitgehört habe. Also auch jetzt nicht wie die eine oder andere türkische Läuferin oder Läufer da kurzfristig in Anführungsstrichen eingekauft worden.
Schon ein bisschen länger also dabei. Über Isaac Makwala müssen wir noch sprechen, über den Mann aus Botswana, der ja so vom Norovirus heimgesucht wurde, lahmgelegt wurde, dann aber die 200 Meter dann doch noch laufen durfte, einen Sololauf hinlegen musste.
Ja, wir hatten gestern, Andreas und ich, kurz besprochen, dass das schon eine recht skurrile Szene war, da alleine auf Bahn 7 in einem Stadion, in dem sonst nichts passierte, weil es eben vor Beginn der anderen Wettkämpfe passieren musste. Also doch schon etwas, was man selten erlebt, eher mal bei Staffeln, wo irgendwie behindert wird oder ähnliches, aber jetzt nicht mit einer Disqualifikation aus medizinischen Gründen, die dann doch wieder irgendwie halb rücksichtig gemacht wird. Also eine ganz verrückte Geschichte, die auch, glaube ich, noch nicht zu Ende ist. Da gibt es noch Diskussionen in den nächsten Tagen, denke ich. Und ja, ihm dann heute doch anzumerken, irgendwo, dass vielleicht die beiden Läufe gestern und die ja zumindest dieser Verdacht der Krankheit und die Isolation, / Quarantäne, die er da versetzt wurde, doch nicht ganz spurlos offenbar vorbeigegangen sind.
Das ist natürlich dann auch was ziemlich auszehrt und dann auch vor allen Dingen auch zu Erschöpfungszuständen führen kann, die jetzt eine unbedingt Weltklasseleistung nicht mehr möglich machen auf der Bahn, aber seine 2044 dann angesichts dieser Umstände doch noch ein wirklich sehr respektables Ergebnis. Kommen wir zu den 400 Meter Hürden der Damen. gesiegt hatte Corey Carter am Ende, die US-Amerikanerin vor ihrer Landsfrau Delilah Muhammad und dritte die Jamaikanerin Ristana Tracy. Über 200 Meter bei den Herren keine Jamaikaner dabei, bei den 400 Meter Hürden der Damen also eine dabei und dann auch gleich auf dem Podium. Aber über die beiden vorne müssen wir sprechen. Das waren ja auch welche, die bei den US-Meisterschaften alle unter 53 geblieben sind, also von daher auch schon entsprechende Vorleistungen mit in dieses Finale gebracht haben.
Ja, waren die beiden Favoritinnen, die sich da jetzt durchgesetzt haben. Und doch etwas überraschend, dass am Ende Corey Carter es war, die da gewonnen hat, weil ich persönlich zumindest auch mit den Eindrücken der Vorläufer von Halbfinals Dalila Muhammad noch stärker eingeschätzt hätte, die dann auch ähnlich wie Carsten Warholm gestern da von vorne weg das Rennen bestimmt hat, früh in Führung lag, aber eben anders als ihr norwegischer Disziplinkollege diese Führung nicht ganz bis ins Ziel retten konnte.
Zu früh angegangen oder würdest du ihr da taktische Fehler unterstellen?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Dafür habe ich auch zu wenig Rennen von ihr übers Jahr gesehen, muss ich zugeben. Also mein Tipp wäre jetzt, dass sie immer so in diesem Stil läuft und von daher das eben als den Stil in der Erfahrung gefunden hat, der funktioniert, was schnelle Zeiten angeht. Von daher, da würde ich ihr keinen Fehler unterstellen.
Also US-amerikanische Vorherrschaft über 400 Meter Hürden. Susanna Hajnová, die Tschechin, die ja Titelverteidigerin war vor 5 Jahren dann oder 2012 bei Olympia in London auch die Bronzemedaille eingesammelt hatte. Jetzt entthront, für dich überraschend, aber sie hat immerhin ihre Saisonbestleistung gelaufen in diesem Rennen.
Ja, eben, also Saisonbestleistung, also hatte vorher auch nicht die Zeit angeboten, um sich da für den Titel zu empfehlen. Von daher, Saisonbestleistung im WM-Finale, da gibt es auch nicht viel zu meckern. Da war die Konkurrenz in diesem Jahr einfach ja schlicht und ergreifend stärker.
Und Ristana Tracy auf dem Bronzeplatz übrigens eine persönliche Bestleistung auch noch gelaufen. Also die war auf den Punkt dann auch topfit und belohnt sich mit der Bronzemedaille. Wir gucken auf den Dreisprung der Männer. Und über Christian Taylor. Zum dritten Mal nach 2011 und 2015 wurde er Weltmeister. Und das nach einem wirklich hochklassigen Finale.
Ja, wie du sagst, ein hochklassiges Finale. Also gerade die Serie des am Ende zweitplatzierten Will Clay, dem 5 cm zum Gold fehlen mit seinen 17,63 als bester Weite. Aber die Serie ließ sich herausragen. Also 17,54, 52, 53, 49 und eben die 63 obendrauf. Also das ist eine Serie, die ja, die reicht eigentlich zu Gold. Aber das fehlt dann eben wie so oft, wenn die Serie extrem konstant ist, der eine Sprung, der 10, 20 cm weiter ist. Der kleine Ausreißer, und den hatte eben Christian Taylor heute auf seiner Seite.
Und der hat eben mit 17,68 Meter dann das Ganze für sich entschieden, hatte auch 6 gültige Versuche. Und er ist ja, ich hatte es eben schon gesagt, der Weltmeister von 2011 und von 2015. Also er war auch der Titelverteidiger.
Ja, er war der Titelverteidiger. Er war mit 18,11 Meter der Weltjahresbeste. Mit 18,21 ist er da als nächster Springer quasi an Jonathan Edwards Weltrekord von 18,29 rangekommen, den er sich ja auch laut eigener Aussage als Ziel gesteckt hatte für die WM. Da war doch ein ganzes Stück von weg. Aber dreimal Weltmeister, ich glaube, da lässt sich das gerade noch verschmerzen, was heute nicht geklappt hat mit 18 Metern.
Aber er hat weiter angekündigt, dass er das machen will und den irgendwann noch holen will. Das hat er Jonathan Edwards sogar persönlich gesagt, der ja für die Kollegen von Eurosport in London moderiert und Interviews führt. Und da haben die im Plausch das Ganze dann auch nochmal unter sich ausdiskutiert. Will Clay hat auch gesagt, er hat ein bisschen was an seiner Technik verändert und meinte auch, naja, manchmal klappt es dann eben nicht so. Hast du da irgendwelche Probleme bei der Technik gesehen, bei dieser Superserie, die du genannt hattest?
Nee, also da gerade so aus der Ferne, wenn er sagt, er hat seine Technik verändert, da ist man dann doch gerade bei Athleten aus den USA, die man ja vielleicht jetzt in unserem Fall so 2, 3, 4 Mal im Jahr wirklich springen sieht und dann auch heute ja nicht jeden Sprung sieht. Also da ist es ganz schwierig zu sagen, was da irgendwie der Fehler war. Und da will ich mir kein Urteil anmaßen, ihm da irgendwie vorzuhalten. So, also wenn du jetzt das Ding geändert hättest, dann hättest du aber die 17,70 Meter geknackt und Gold geholt. Also Das traue ich mir nicht zu.
Die zwei Amerikaner auf jeden Fall eine Klasse für sich. Der Drittplatzierte, der Portugiese Nelson Evora, dann doch schon ein ganzes Stück dahinter. 17,19 Meter dann seine Weite. Also ziemlicher Abstand, ziemliche Lücke zwischen den Platzierten.
Ja, doch. Also von Platz 1 und 2 zu Platz 3 bis 5 war es dann wieder recht knapp. Aber die Lücke zwischen eben den ersten beiden Medaillen und der dritten war dann doch recht deutlich. Und ich fand es ganz schön, wie Evora das angedeutet hat, dass er doch nicht mehr der Jüngste im Feld ist, hat dann nach seinem letzten Sprung so ein bisschen den alten Mann gemacht, leicht geglückt gelaufen, keinen Rücken gepackt und mit dem imaginären Stock gewedelt. Also das war dann schon der passende Jubel da.
Also auch,
über diese Bronzemedaille. Ja.
Also auch eine gute Show geliefert insgesamt, die Weitspringer. Wo hätte Max Hess dort in absoluter Topform landen können? Was hättest du ihm zugetraut, wenn er sich nicht beim Aufwärmen für die Quali verletzt hätte?
Ja, also ich denke, um die Bronzemedaille hätte er mitspringen können, da die Plätze 3, 4, 5 gingen mit 17,19 Meter, 17,16 Meter, 17,16 Meter und dann auch Platz 6, 17,13 Meter weg. Also in die Region hätte er springen können. Hm. Dann ist es eben ja einmal das Brett besser treffen, den einen Schritt etwas länger ziehen im Sprung, weil es gerade passt. Also das ist dann eine Tagesformsache. Also irgendwo zwischen Platz 3 und 6 hätte ich ihn eingeordnet.
Also mit Chancen auf eine Medaille. Eine Medaillenchance haben die deutschen Speerwerfer der Herren am Samstag dann. Die haben sich heute in der Qualifikation wieder so verkauft, wie man es eigentlich von ihnen dann auch in dieser Saison erwartet hatte und vor allen Dingen auch gewohnt war.
Ja, absolut. Also ich glaube, Medaillenchance ist da fast noch untertrieben. Ich glaube, zumindest bei Johannes Vetter und Thomas Röhler ist es mehr von innen heraus eine Medaille-Erwartung von den beiden, also die sie selber von sich erwarten. Thomas Röhler hat ja auch nochmal im Interview hinterher im ZDF gesagt, er erwartet von sich da Gold. Mhm. Als Olympiasieger ist das jetzt auch keine allzu mutige Herausforderung, die er sich da stellt. Aber was Johannes Vetter heute gezeigt hat, das war schon... selbst in diesem Speerwurf ja aus deutscher Sicht doch nochmal außergewöhnlich.
91-20 gab es noch nie in der Quali einer WM. Soweit hat da noch nie einer geworfen und den haut er gleich im ersten Versuch raus. Ein richtiges Statement.
Ja, wie er es hinterher so schön sagte, mit 80% werfen ist halt irgendwie Quatsch. Dann habe ich mir gesagt, knall ich den halt voll raus. Oh. So aus der Ferne gesprochen, hat ganz gut funktioniert.
Bei Röhler nicht ganz so gut. Zwei Versuche hat er gebraucht. 83-87 seiner. Also er hat die Quali-Weite geschafft, aber jetzt nicht unbedingt überragend. Aber muss man ja auch nicht, die Quali zu schaffen. Da reicht ja auch, anders als Johannes Vetter das gesagt hat, manchmal auch 80%, bei einigen jedenfalls.
Ja, und letztlich sagte es auch schon direkt nach der Vetter war ja in der ersten Gruppe, Röhler und Hofmann in der zweiten. Sagte dann Boris Überquell im Interview nach der ersten Gruppe, nach dem Wurf von Johannes Vetter, was der heute wirft, da erinnert sich am Sonntag keiner mehr dran, wenn der Samstag nichts draus macht. Also
das stimmt.
Von daher, bei der Quali heißt es durchkommen und dann eben im Finale das zeigen, was geht. Weil eine schöne Quali-Weite, da fragt halt am Samstag keiner mehr nach, wie die Medaillen verteilt. Ja, der Vetter nicht in der Quali, von daher... Da kommt es am Samstag dann darauf an, das nochmal zu bestätigen, was ich ihm absolut zutraue. Also das auf jeden Fall.
Was traust du Andreas Hofmann dann am Samstag zu? Heute 85-62, also das ist ja auch schon mal für ihn recht großes Fund.
Ja, also er ist auf dem Papier die Nummer 3 der Welt. Ich würde schon sagen, dass Röhler und Vetter, wenn sie ihre normale Form abrufen, dann Gold und Silber unter sich ausmachen werden. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil die beiden dieses Jahr wahnsinnig konstant waren. Also Thomas Röhler und in den letzten Wochen dann Johannes Vetter, der ihm auf diesem Basisniveau noch ein bisschen den Rang abgelaufen hat, was die weitesten Würfe angeht. Und der Andreas Hofmann eben die Nummer 3 der Welt, aber nicht mit dieser Konstanz. Aber wenn er wie heute auch da einen trifft im ersten Versuch, dann so ein bisschen die Nervenspannung quasi abfällt im Sinne von Nervosität, dann traue ich ihm auch zu, da unter die ersten 5 zu werfen.
Vor 2 Jahren in Peking waren die 3 auch schon mal im WM-Finale. Mit dem Podium wurde es dann leider nichts. Röhler damals 4., Hofmann 6. und Vetter 7. Aber die Vorzeichen natürlich in diesem Jahr ganz andere. Das sieht insgesamt schon sehr, sehr gut aus. Gut sah es heute auch für Marie-Laurence Jungfleisch aus im Hochsprung. 1,92 Meter Übersprung und damit im Finale am Wochenende, am Samstag dabei.
Ja, souveräner Auftritt bis in 1,92, ist bei 1,80 schon eingestiegen, da im ersten Versuch sogar auch über 85 und 89. Und dann bei 92, die sie, wie wir jetzt in der Rückschau wissen, überspringen musste, um ins Finale zu kommen, die ersten beiden gerissen und der dritte, ja, ich habe die Worte nicht mehr im Kopf, die dann vom Kommentator kamen, aber weil sie einmal die Schwerkraft außer Kraft gesetzt sozusagen, da ist sie, ja, die Latte nicht nur touchiert, sondern wirklich einmal von oben mit dem allerwertesten einmal eingedrückt, in Anführungsstrichen, die hat dann schon gut gewackelt, aber ist eben nicht gefallen und wie auch in der Quali der Stellwerfer, da fragt jetzt hinterher keiner mehr nach, wenn dann gültig in der Liste steht, bist du durch. Und jetzt kann sie bestätigen, dass sie letztes Jahr in Rio gute Fünfte geworden ist und da jetzt gerne noch ein Stückchen weiter vorne landen würde.
Im Golf sagt man immer, die Scorekarte hat keine Bilder. Also wie das Ergebnis zustande gekommen ist, ist letztlich völlig nebensächlich. Was erwartest du von ihr im Finale?
Ja, das Feld ist relativ ausgeglichen hinter Maria Lasitskene, die im neutralen Team startet, also die Russin, die Weltjahresbeste ist und da so ein bisschen den Hochsprung in diesem Jahr beherrscht. Die geht ein bisschen vorne weg, dahinter ist es offen. Von daher von Platz 2 bis 12, jetzt sind ja im Finale, ist da alles möglich. Ich tippe mal, dass sie der versuchen wird, an Rio anzuknüpfen, also Platz 5 und besser sich als Ziel gesetzt hat.
Und die Russin, die ist ja in diesem Jahr schon 13 Mal über die 2 Meter gehüpft. Als Bestleistung hat sie eine 2,06 auf der Habenseite. Also die muss man dann auch erstmal schlagen, wenn sie halbwegs Normalform abrufen kann. Ja, schauen wir noch auf weitere Ergebnisse aus deutscher Sicht. Was würdest du aus der Qualifikation heute noch hervorheben? Wir müssen noch über zum Beispiel die 5000 Meter und die deutsche, jetzt komme ich hier nicht auf den Vornamen, doch, Alina Reh, natürlich, Alina Reh sprechen. Die hat es leider nicht geschafft mit dem Finale. Vielleicht auch nicht sonderlich überraschend, oder?
Nee, hat aber ein gutes Rennen gemacht, ist persönliche Bestzeit gelaufen, damit 15:10, quasi auf den Punkt 15:10:01. 3 Sekunden am Finale vorbei, also weit war der Weg nicht, aber persönliche Bestleistung beim Saisonhöhepunkt. Und sie hat ja schon eine U23 EM in den Knochen, also quasi der zweite Höhepunkt des Jahres. Von daher, ja, mit die beste Leistung da abgeliefert. Und was mir gerade nochmal auffiel, sie war die viertbeste Europäerin im Feld, also auch mit Blick auf nächstes Jahr, wenn dann in Berlin nur die Europameisterschaften, also nur die europäischen Starter dabei sind. Ist das schon mal eine Endlaufchance auf jeden Fall.
Christina Hering auch noch mit Chancen ins Finale zu kommen. Dafür muss sie dann aber erstmal ihr Halbfinale über 800 Meter laufen. Aber das hat sie erreicht, 2:01:13. Muss sie sich aber dann fürs Finale noch ein bisschen steigern, wenn sie da rein will.
Ja, das Ziel war Halbfinale, das hat sie jetzt erreicht. Und alles, was dazu kommt, ist jetzt definitiv Bonus. Also die Zeit fürs Finale, die da die anderen mitbringen, was die Bestzeiten angeht, die hat sie noch nicht. Aber auch da ist, denke ich, das große Ziel nächstes Jahr die EM in Berlin. Vor heimischer Kulisse. Von daher jetzt nochmal sich gut verkaufen, nochmal wieder Erfahrung sammeln. Sie ist ja auch noch recht jung. Und von daher da auch auf dem richtigen Weg wieder sich zu beweisen, auch in der erweiterten Weltspitze.
War ja vor allen Dingen auch erst vom DLV ganz spät nachnominiert worden. Als letzte WM-Teilnehmerin sozusagen stand sie dann am Ende fest. Wenn wir bei den 800 Metern nochmal auf die Favoritenfrage gucken, kann irgendjemand Caster Semenya stoppen?
Ja, heute sah es nicht so aus, dass das jemand könnte. Also über 1500 Meter war sie ja Dritte geworden. Sah dann doch etwas in Anführungsstrichen verwundbar aus. Aber jetzt heute souverän da auf der Zielgeraden am Feld vorbeigegangen, den Vorlauf gewonnen. Also es scheint so, als würde sie da ihre Formaufstellung, die sie so ein bisschen hat in den letzten Jahren, wieder beweisen können.
Wie sieht's bei den 1500 Metern der Herren aus? Hast du da heute irgendwelche Favoriten schon ausmachen können nach den ersten Vorläufen?
Nee, also da gerade auf diesen Strecken so ab 1500 Meter aufwärts, oder ab 800 Meter aufwärts ist in den Vorläufen selten so, dass da sich wirklich irgendwie eine Tendenz schon festlegen lässt. Und was mir gefallen hat, war, dass die beiden Deutschen souverän weitergekommen sind. Gerade Timo Benitz, der da in einem langsamen Vorlauf mit 3,46 als Dritter ins Ziel gekommen ist, der da souverän sich auf der Zielgeraden oder auf den letzten 200 Metern schon die Lücken gesucht hat im Feld und dank seines, wie er es nannte, tiefen Körperschwerpunktes gefunden hat, sich da eben durchwurschteln konnte so ein bisschen und souveräne Halbfinale gelaufen ist. Da bin ich gespannt, dem traue ich auch das Finale zu, wenn es ein taktisches Rennen wird, weil er eben einer der besten Sprinter ist im Feld. Und das wäre doch mal wieder was, wenn da einer oder sogar zwei, Humiotas Faye kommt ja eher über die Tempohärte, über die ganze Strecke, also zwei Deutsche da mit Finalchancen, je nach Rennverlauf, das gibt's ja auch nicht allzu oft auf einer Mittelstrecke.
Und die Leistung von Tesfaye ja auch noch ein bisschen schneller, 3,38 seine Zeit, die lässt natürlich dann auch noch ein bisschen was offen, 3,38,57 um genau zu sein. Also sind wir gespannt, was das dann noch im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaften wird sein wird. Bis Sonntag gehen sie noch, wir werden weiter zusammenfassen hier auf meinsportradio.de in unserer abendlichen Zusammenfassung dann wieder mit unserem Kollegen Torben Siemer und der Kollege Andreas Thies, der wird morgen dann an dieser Stelle euch wieder begrüßen. Torben, vielen Dank für heute.
Danke, Malte.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.